Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Mittwochabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Nach eigenen Angaben ist unser Gast seit 2004 etwa 70.000 Kilometer gewandert. Boah, Amerika, Europa und jetzt auch Asien. Man kann sagen, sie hat eine Faszination für die Langstrecke. Warum gibt eine erfolgreiche Geschäftsfrau alles auf und wandert ab da nur noch? Was für Leute hat sie getroffen? Welche Gefahren gemeistert? Warum eigentlich wandern? Christine Thürmer ist heute Abend da.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Liebe Frau Thürmer, ich habe mal eine Frage. Warum wachsen zumindest Ihre Füße? Dürfen wir das mal eben zeigen? Das ist, darf ich da mal dran?
Ja.
Sie hatten früher welche Schuhgröße?
Damengröße 42, das war schon schwer genug. Und jetzt bin ich nach den ersten Wanderungen schon los bei Herrengröße 44 angelangt.
Wie kommt das? Wieso wandern? Also weil man da immer den ganzen Tag drauf Druck draus übt? Oder
ja,
was ist
tatsächlich.
Da los?
Naja, ich laufe ja so jeden Tag 35 Kilometer. Und da verbreitern sich die Füße. Das ist aber glücklicherweise ein endlicher Prozess. Also auch bei meinen Wanderkollegen, also nach zwei Schuhgrößen endet das dann glücklicherweise.
Okay, jetzt momentan sind Sie gerade, Sie leben in Berlin, wenn Sie nicht gerade unterwegs sind. Wie sehr haben Sie da oder wie gut haben Sie da Ihre Wanderlust, ich möchte fast sagen Wandersucht schon noch im Griff?
Total gut, also weil seit Jahren habe ich immer denselben Jahresrhythmus. Also ich bin jedes Jahr 6 bis 8 Monate unterwegs, laufe so 4 bis 5.000 Kilometer und die restliche Zeit, 4 bis 6 Monate, bin ich in Deutschland, mache da 3 Sachen. Ich schreibe Bücher, ich trete auf der Bühne auf und vor allen Dingen, ich plane meine neuen Touren. Ja, und deswegen bin ich auch nie traurig, wenn eine Phase endet, weil ich weiß ja immer, es geht ja in wenigen Monaten schon wieder los.
Und zwischendurch mal so kleine Kurzwanderungen, haben Sie zu Hause ein Laufband zu Hause oder sowas?
Um Gottes Willen, ich habe jetzt Urlaub.
Ach so.
Ich habe jetzt Urlaub, genau.
Wandern als Arbeitsbeschreibung.
Na, ist so, es ist tatsächlich mein Job. Also ich bin von Beruf Langstreckenwanderin und im Urlaub wandere ich eben nicht, da gehe ich vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren.
Schöne Bezeichnung. Freue mich sehr, dass wir heute Abend unser Gast sind. Berufsbezeichnung Wanderin auf der Langstrecke. Sie gilt als die meistgewanderte Frau der Welt. Christine Thürmer ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ich freue mich sehr, dass wir großartige Einblicke ins Thema Wandern bekommen von Ihnen und vor allen Dingen auch tolle Bilder sehen, wo Sie schon überall unterwegs waren. Stichwort Asien ist nur eines von vielen. Kurzes Porträt über Sie und Ihre Arbeit, über Ihren Beruf.
Genau, mein Beruf.
Von der Kollegin Janice de Sousa.
Unterwegs an den abgelegensten Orten dieser Welt. Christine Thürmer ist dort gewandert, völlig allein. Und immer nur mit dem Notwendigsten im Gepäck.
Mein Rucksack, die gesamte Ausrüstung, die wiegt nur 5 Kilogramm.
Seit über 20 Jahren erkundet sie als Langstreckenwanderin die Welt. Läuft 30 bis 40 Kilometer am Tag und das die Hälfte des Jahres. Das Zuhause, ihr Zelt. Einziger Luxus, Schokolade. Rund 70.000 Kilometer hat sie so geschafft. Es ist ihr Lebensinhalt. Manchmal Fluch.
Ich hasse es. Scheiße.
Aber meistens Segen.
Es vergeht kein Abend, wo ich mich nicht auf meiner Isomatte ausstrecke und denke, boah, was für ein tolles Leben. Wirklich danke, danke, danke.
Christine Thürmer.
Liebe Frau Thürmer, ich muss die Frage so simpel stellen. Warum denn eigentlich wandern?
Wandern ist die demokratischste aller Outdoor-Sportarten. Was meine ich mit demokratisch? Das kann wirklich jeder. Sie brauchen dazu keine besonderen athletischen Fähigkeiten. Sie müssen einfach nur einen Schritt von anderen setzen können. Also sieht man an mir, ich bin gänzlich unsportlich. Dazu braucht man wenig Geld, weil die Ausrüstung sehr günstig ist. Und deswegen, man kann das zu jeder Jahreszeit machen, fast in jedem Land. Man hat also sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Also anders als beim Skifahren, das habe ich einmal probiert, gleich wieder abgelegt. Da bin ich zu blöd. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt Fahrradfahren gelernt habe. So unsportlich bin ich eigentlich. Aber Wandern geht immer.
Und wenn ich jetzt mal ein paar Bilder sehe von Ihnen, die Sie uns mitgebracht haben, aus Spanien zum Beispiel, man kommt natürlich zu Fuß auch der Natur auf eine andere Art und dann auch noch sehr viel näher als das überhaupt anders möglich ist.
Ja, natürlich, man entschleunigt natürlich total. Also schon Fahrradfahren mache ich auch noch so ein bisschen nebenbei. Schon beim Fahrradfahren gleitet da alles so dahin. Mhm. Und beim Wandern ist man sehr viel näher dran, aber auch sehr viel mehr ausgesetzt, der Unbild der Natur.
Ja, das heißt also, da ist es wieder, ne? Das ist diese Nähe. Man ist wirklich unmittelbar, ich möchte fast sagen ausgeliefert, aber man ist mittendrin. Also man wird eins mit der Natur, kann man das so sagen?
Naja, das ist ein bisschen romantisch verklärt. Vor allen Dingen wird man sehr demütig. Also man erkennt, man ist nicht die Krone der Schöpfung. Also wenn man so mal so einem Gewitter ganz alleine oben auf dem Berg steht oder so im Bärengebiet unterwegs ist, so nachts gruschelt da so nachts um den Zelt, da wird man schon sehr demütig wieder.
Sind Sie denn eigentlich schon als Kind früher schon immer zum Wandern geboren gewesen?
Um Gottes Willen, ich habe das gehasst als Kind. Ich komme aus Oberfranken, ja? Und dort musste ich zwangsweise meinen Eltern so mit Wadelstrümpfen und Kniebundhosen und so, musste ich dann immer irgendwie so auf die Bierkeller gehen. Ich habe es gehasst ohne Ende. Es war mir total peinlich.
Was haben Sie gemacht als Kind? Was für Sportarten haben Sie gemacht? Haben Sie irgendwas gemacht?
Oder? Überhaupt nicht. Also ich war immer so eine kleine Streberin, so eine Einserschülerin. Und so in Sport hatte ich immer eine 4, ja? Ausgenommen einmal, als wir dann endlich mal Basketball spielen durften, weil ich war schon früh so groß, ich bin 1,84 m. Das war mein einziges Highlight, da hatte ich mal eine 2, ansonsten ganz furchtbar. Trotzdem, eine Sportlehrerin von mir war mal bei einer Show von mir und sagte, ich habe schon immer gewusst, was Großes in Ihnen steckt, Frau Thörber. Hat mir trotzdem eine 4 gegeben.
Trotzdem eine 4, ne? Genau das. Aber aufgrund der guten Noten in der Schule haben Sie dann auch studiert, Wirtschaftswissenschaften, sind dann erfolgreiche Geschäftsfrau geworden. Das lief ja erstmal, sagen wir es mal so, lief eigentlich gut. Was ist dann 2004 passiert? Weil da kam also vor gut 20 Jahren, da kam mir der große Change, der große Wechsel. Was ist da genau gewesen?
Naja, das Schicksal war eigentlich, ich bin ganz zufälligerweise bei so einem Yuppie-Urlaub in den USA, war ich im Yosemite-Nationalpark und saß da so auf dem Campingplatz, so ausgerüstet, wie man hier so von Outdoor-Läden, hier wird so völlig überdimensioniert. Und da tauchten plötzlich so ganz skurrile Gestalten auf.
Das ist übrigens ein Jugendfoto von Ihnen, so sahen Sie sozusagen vor der Wanderkarriere
Genau, aus, vor meiner Business-Karriere aus, genau. So, da saßen so skurrile Gestalten, die waren so ganz anders als Wadelstrümpfe und Kniebundhosen, ne, sondern so total zerlumpt, minimalistische Ausrüstung. Die hatten nicht mal ein Zelt und ich war total angefixt. Aber natürlich, also die haben erklärt, ja, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Für jemanden, der also maximal auf den Bierkeller geht, war das schon mal eine andere Dimension. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, loszugehen. Deswegen hat das Schicksal mir 2 ganz gewaltige Tritte in den Hintern gegeben. Mhm. Tritt Nummer 1, ich bin gekündigt worden, wie im schlechten Film, am letzten Werktag vor Weihnachten. Bin ich aus hohem Bogen aus meinem Job geflogen. Also genau passend zur Wandersaison, weil die beginnt ja dann ein Vierteljahr später. Und der zweite Tritt war dann sehr unangenehm. Ein guter Freund von mir, 10 Jahre älter als ich, auch so ein junger Rupi, der hat einen Schlaganfall erlitten, hat ihn zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines 3-Jährigen. Mhm. So, und ich hatte ja sehr viel Zeit, ich war ein frisch gebackener Arbeitsloser.
Also ein bisschen ins Nachdenken.
Exakt. Ich saß dann immer mal am Krankenbett, dann später auf der Intensivstation, dass er wieder einen Schlaganfall hatte. Und dann ist mir irgendwie, war diese eine Frage, ja, was hätte der wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, was ihm blüht? Hätte der weiter Karriere gemacht oder hätte was ganz Verrücktes gemacht? Und dann ist anhand seines Schicksals ist mir halt klar geworden, die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht Geld, sondern Zeit. Weil anders als Geld ist Lebenszeit weder planbar noch vermehrbar. Also niemand kann einem garantieren, dass du in 5 Jahren oder 10 Jahren oder alle denken ja, im Rentenalter kann ich das machen. Ne? Mhm. Nee, mir ist klar geworden, wenn du was wirklich machen willst, musst du es jetzt machen. Also habe ich die Flüge in die USA gebucht und habe gleich mal angefangen. Mexiko, Kanada war dann gleich meine allererste Wanderung.
Es ist ja auch mal immer die Frage, was bedeutet denn eigentlich Glück? Bedeutet Glück, Geld zu haben? Bedeutet Glück, Geld zu vermehren? Dadurch vielleicht Sicherheit zu haben? Was ja eine Form des Glückes für viele Menschen möglicherweise sein kann. Oder bedeutet Glück eben, mit sich selber im Reinen zu sein, Zeit für sich selber zu haben, Zeit für andere zu haben, Zeit draußen in der Natur zu verbringen.
Ja, ich finde, Wandern, also mal plakativ zu sagen, Wandern senkt die Glücksschwelle. Das ist, also Wandern hat ganz viele positive Effekte, aber das ist der Hauptpunkt. Weil man reduziert sich ja unterwegs auf das absolute Minimum. Und alles, was darüber hinausgeht, wird plötzlich zum totalen Luxus. Also ich freue mich ja schon über einen winzigen Schokoriegel, den ich nicht eingeplant geschenkt bekomme unterwegs. Also der macht mich schon glücklicher als früher eine ganze Gehaltserhöhung. Weil heutzutage ist das meiste Glück, was wir empfinden, sehr indirekt und sehr unkörperlich. Also der Chef sagt, oh, Sie kriegen jetzt eine Gehaltserhöhung. Natürlich freuen Sie sich dann, ne? Aber da muss man erst mal einen Monat warten, bis das Geld auf dem Konto ist. Und dann kann man sich irgendwas von kaufen. Das macht einen vielleicht glücklich, vielleicht auch nicht. Ganz anders unterwegs. Man kriegt einen Schokoriegel geschenkt, Verpackung aufreißen, reinbeißen.
Das ist unmittelbar.
Genau. Instant Satisfaction, ja, ja. Genau. Körperlich und direkt. Und so sind all diese Glücksgefühle unterwegs. Die Sonne nach einer Woche Regen oder der Schokoriegel oder die Dusche. Alles total direkt und körperlich.
Ja. Und dann sind Sie also Anfang 2005, sind Sie dann rüber nach Amerika und haben dann Ihren ersten Trail, so nennt man diese Wanderwege, genau. Ihren ersten Trail bestritten. Der ging dann vom Süden Amerikas, von San Diego, also ganz im Süden oder Mexiko kann man fast sagen, bis nach ganz oben. Das ist ja schon mal ein richtiger Ritt.
Genau. Also von Grenze zu Grenze durch einen halben Kontinent, das waren gleich 4.300 Kilometer auf meiner allerersten Wanderung.
Da haben Sie doch gelitten. Ich sag's jetzt mal ganz offen, ehrlicherweise, man kennt das doch, wenn man denn so richtig reingeht ins Wandern, dann läuft man sich ganz plakativ gesagt, auch mal schnell einen Wolf, solche Sachen. Weißt du, wenn Haut auf Haut schubbert, das ist ja, es gibt ja so viele Sachen beim Wandern, die auch schieflaufen können, Blasen an den Füßen, was auch immer.
Da kam mir meine Business-Erfahrung zugute. Also ich habe diese erste Wanderung angegangen wie ein Business-Projekt. Und das konnte ich hervorragend. Okay. Hat das also generalstaatsmäßig geplant. Und mir sehr schnell klar geworden, das Entscheidende für den Erfolg einer Langstreckenwanderung ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht und die passende Ausrüstung. Das heißt, ich hatte weder Blasen noch sonst irgendwelche körperlichen Probleme. Also ich hatte vielleicht ein bisschen Muskelkater. Aber mit den richtigen Schuhen, der richtigen Ausrüstung ist das gar nicht erst passiert. Ich weiß, hört sich unglaublich an, aber es ist wirklich nicht schiefgegangen am Anfang. Ich wusste ganz im Gegenteil, nach zwei Wochen bereits, das ist es jetzt.
Wann? Ja, was ist in Anführungsstrichen schiefgegangen, dass Sie dann ab da nicht mehr davon losgekommen sind?
Es ist gar nichts schiefgegangen. Im Gegenteil, positiv. Ich bin ein Hinzu-Mensch. Ich bin ja nicht vor etwas weggelaufen, sondern ich wollte was Neues ausprobieren und habe festgestellt, ja, genau das ist es jetzt. Das will ich jetzt in Zukunft tun.
Man muss dazu sagen, Sie hatten ein kleines finanzielles Polster, mit dem Sie halt also auch die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall schon mal abgedeckt hatten. Und mittlerweile können Sie auch davon leben, logischerweise. Ne?
Genau.
Tja, schauen wir uns mal an, die Geschichte des Wanderns. Wie lange ist Wandern eigentlich schon im Trend? Sind die Menschen früher schon gewandert? Diane Zweng wandert auf historischen Pfaden.
Hände hoch! Beweg dich nicht oder du bist des Todes!
Wo ist dein Beutel?
Wegelagerer, tollwütige Wölfe, Unwetter. Bis vor 200 Jahren ist Wandern kein Freizeitvergnügen, sondern Notwendigkeit. Zu Fuß reisen nur Menschen, die sich kein Pferd leisten können, wie Tagelöhner auf der Suche nach Arbeit. Wer einfach umherwandert, gilt als Vagabund. Auch Handwerksgesellen wandern, weil sie es müssen, wenn sie Meister werden wollen. Um 1800, der Wendepunkt. In der Romantik beginnen Maler und Dichter zur Erbauung zu wandern. Aus dem Weg durch die Landschaft wird ein Weg zu sich selbst. Caspar David Friedrich malt ihn, Josef von Eichendorff besingt ihn. Die Natur ist jetzt ein Sehnsuchtsort, ein Spiegel der Seele. Der Wanderer blickt nicht nur ins Land, er begegnet sich selbst. Ungetrübt von Kutschenfenstern erleben die Romantiker eine neue Beziehung zur Natur. Mit der Industrialisierung wächst die Stadt. Arbeit folgt dem Takt der Maschine. Gleichzeitig entsteht etwas Neues, Freizeit. Vor allem das Bürgertum sucht Erholung in der Natur, entdeckt die Berge, gründet Wandervereine, markiert Wanderwege und baut sie aus. Das Wandern organisiert sich. Um 1900 formiert sich daraus eine Jugendbewegung, der Wandervogel. Junge Menschen wollen raus aus der Stadt und wandern als selbstorganisierte Gemeinschaft. Ab 1911 können sie in den ersten Jugendherbergen übernachten.
Zu meiner Zeit hatten wir als Wandervögel eine herrliche Zeit. Frühmorgens ging's auf Schusters Rappen hinaus aus der Stadt in die herrliche Natur. Und in den Ferien waren wir manchmal wochenlang unterwegs.
Im Nationalsozialismus wird Wandern zum strammen Marschieren. Die Wandervogelbewegung wird gleichgeschaltet, das heißt aufgelöst und in die Hitlerjugend hineingedrängt. Statt Selbstbestimmung gilt Disziplin. Der Marsch dient der Abhärtung. Die Natur wird militärisches Übungsfeld. Der Weg führt in den Krieg. Nach dem Krieg wird das Wandern unpolitisch, aber bald gilt es als altmodisch und spießig. Mit dem wachsenden Wohlstand sind die Menschen mit Auto oder Flugzeug unterwegs und gehen höchstens mal eine Stunde spazieren. Um die Jahrtausendwende erlebt das Wandern ein Comeback. Natur wird wieder Erlebnis. Geführte Touren versprechen das Besondere. Abenteuer inklusive. Auch Städte werden erwandert. Stadtviertel erzählen ihre eigenen Geschichten. Wandern heißt nun entdecken. Manche suchen Freiheit auf ganz eigene Weise. Andere verbinden Bewegung mit Genuss. Mit Zwischenstopps. Wandern ist heute vielfältig. Eine ganze Branche lebt davon. Wanderführer, Reiseanbieter, Influencer. Wandern ist wieder in.
Ja, Wandern ist wieder in. Viele Menschen wandern und genießen das und beschreiben ihre Geschichten. Schauen Sie doch mal, wenn wir jetzt die Kamera ein bisschen öffnen. Wir befinden uns hier sozusagen auf einem Wandertrail, auf einem Wanderweg, der rund um Seoul führt, Südkorea. Und Sie haben von einer Ihrer letzten Touren, Südkorea, Taiwan, Japan, darüber haben Sie das Buch Hiking Asia geschrieben. Und ich habe aber auf Ihrem Instagram-Account, das habe ich gesehen, da haben Sie davon gesprochen, dass Sie Fehler gemacht haben beim Wandern in Asien. Erzählen Sie mal die drei Fehler, die man beim Wandern in Asien machen kann und die Sie gemacht haben.
Also ich habe mich total verschätzt. Ich bin da hingegangen, damals hatte ich schon 60.000 Kilometer runter. Ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Na klar.
Also mich kann nichts mehr erschüttern. Und drei Sachen haben mich total verblüfft. Das Essen, das Gelände und das Klima. Weil beides war ganz anders, als ich das je gewohnt war. Und ich war schon in Nordamerika, Australien, Europa unterwegs. Aber Asien ist da nochmal eine ganz andere Nummer.
Was hat das Essen für Probleme gemacht?
Na ja, erstens, ich brauche ja am Tag 3.000 bis 4.000 Kalorien. Und die nehme ich normalerweise zu mir, indem ich jeden Tag 4 Tafeln Schokolade esse.
Das finde ich so bemerkenswert, dass Sie Ihren Hunger mit Schokolade stillen.
Naja, das hat das beste Gewichts-zu-Kalorien-Verhältnis. Also ich bin ja gewichtsoptimiert und das ist am besten. Erdnussbutter ist genauso gut, aber das hängt einem irgendwann zum Hals raus. Böse Zungen behaupten, ist ja der einzig wahre Grund, warum ich Langstreckenwanderin geworden bin, damit ich jeden Tag fast 4 Tafeln Schokolade essen kann. Mhm. So, Problem ist nur, Asien hat aufgrund des Klimas keine Schokoladenkultur. Also wenn es Schokolade gibt, dann maximal in 50 Gramm Tafeln. Ich sage Ihnen, das ist eine Einheit, die inhaliere ich quasi, die brauche ich gar nicht erst kauen. Ne?
Ja.
So, und es gibt sowieso kaum süße Snacks, sondern das ist alles so getrockneter Tintenfisch oder so getrocknete Minifische. Die gibt es hierzulande auch, aber so als Hundeleckerli. Und dort ist da so ein Wandersnack. Da muss man sich auch dran gewöhnen, dass einem so diese toten Fischaugen so ein bisschen anstarren beim Essen.
Also, kann auch lecker sein, man muss sich nur dran gewöhnen.
Ja, es gibt das so mit Mandelspitz und Erdnüssen. Also
wie haben Sie sich geholfen denn? Also wirklich mit solchen Sachen mussten
Sie... Ging nicht anders. Es gibt, also natürlich habe ich ein bisschen Schokolade gegessen, aber das gab es auch selten. Also ich habe dann halt angefangen, trockenen Fisch zu essen. Man gewöhnt sich an alles. Ne?
Und jetzt haben Sie gesagt, Klima, Temperaturen ist auch ein Thema.
Ja, auch da großer Fehler von mir. Ich hatte ja Wüstenerfahrung vorher und habe gedacht, na ja, 30 Grad im Schatten im Sommer, das stört mich doch überhaupt nicht. Ne?
Aber Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich.
Genau, da sind Sie schlauer als ich. Also ich musste das bitterlich erfahren. Ja. Man kommt also da so gewaltig ins Schwitzen. Also man steht da, ich weiß noch, am Anfang stand da, man dachte, was ist denn das für Tropfgeräusche? Es regnet doch überhaupt nicht. Bis ich gemerkt habe, es tropft mir aus den Ärmeln und aus der Hose. So sehr schwitzt man dort. Also ich konnte in der Pause mein Wanderhemd auswringen, da kam eine Tasse Schweiß raus. Also Sie können da gar nicht so viel trinken, es kommt unten einfach
hier sieht
raus.
Man, guck mal, da sieht man wirklich, wie die Tropfen von der Stirne fließen. Ne? Das hat auch, muss man deswegen auch die Kleidung anpassen, zum Beispiel. Ne?
Ja, also ich habe auch den Fehler gemacht, lockere, luftige Sommerkleidung, dachte ich ja von wegen. Das Problem ist, dann passiert das, was Sie schon mal am Anfang erzählt hatten, man holt sich den bösen Wolf, Haut reibt auf Haut und wenn da noch Schweiß dazwischen ist, Salz, das reibt es noch schlimmer auf. Nee, man braucht ganz enge Shorts, also möglichst eng anliegende Kleidung. In meiner Not, ich habe dann versucht, dann kaufe ich halt irgendwelche Shorts. Kann man vergessen. Ich meine, ich bin 1,84 Meter, 90 Kilo Lebendgewicht. Die Durchschnittsjapanerin wiegt die Hälfte von mir. Also ich konnte da nichts kaufen. Ich habe dann in einem Hotel, da wurden dann so Pyjamas ausgelegt. Und da habe ich dann eine Pyjama-Hose mitgehen lassen. Das war dann mein Wanderoutfit. Ich weiß nicht, was die Japaner so gedacht haben über die Westlerin, die da so in so einem braunen Pyjama durch die Gegend rennt. Aber das war super, war schön eng anliegend. Und dann war das Problem mit dem Wolf.
Und der dritte Fehler?
Der dritte Fehler ist das Gelände.
Mhm. Man hat ja so, das sieht man ja hier schon. Ne? Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen mit der Kameraperspektive. Tatsächlich an der Stadtmauer, wenn man das mal so zeigen kann, das ist der Weg. Ne?
Genau.
Das ist der Weg. Das geht ja ganz schön bergauf und bergab. Ne?
Genau. Also Korea, aber auch Japan, das sind nichts anderes als die Spitzen eines unterseeischen Gebirges. Und deswegen verschätzt man sie so. Zum Beispiel Japan denken die Leute, ja, das ist total bevölkert. Dabei sind 71% Japans bewaldet. Warum? Das ist so steil, dass man dort weder Landwirtschaft betreiben kann, noch siedeln kann und eigentlich auch keine Wanderwege bauen. Weswegen man sich da oft an Seilen hochziehen muss oder über wegerodierte Wege klettern. Also das ist eine ganz andere Herausforderung für die Wanderer als hier. Selbst die Alpen sind irgendwie kein Vergleich dazu.
Also da kommt auch der Wanderer, der normalerweise nicht ins Gebirge reinklettert, möglicherweise in so ein Thema rein wie, oh, es könnte ein bisschen wackelig, ein bisschen höhenangstmäßig gefährlich werden.
Da sind schon Berge mit 500 Meter Höhe schwierig. Also einfach, weil das so steil ist und alles so rutschig. Ne? Mhm.
Jetzt sagen Sie mal ein bisschen was, das ist ja interessant. In der Mitte ist Seoul und dieser, das Südkorea, dieser Trail, der geht einmal um die Stadt herum.
Genau. Das ist hat mich total begeistert. Das ist ein Wanderweg der Zukunft. Also die Koreaner haben festgestellt, wir haben sowieso keine Wildnis mehr. Die Leute haben auch keinen Urlaub. Also in Korea haben die durchschnittlich 15 Tage Urlaub. Davon müssen sie sogar noch Krankheit abdecken, weil die keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben. So, das heißt, die können jetzt nicht wie wir einfach zum Wanderurlaub in die Alpen fahren oder sowas. Die müssen die Wanderwege dorthin legen, wo die Leute sind. In Seoul leben 10 Millionen Menschen. Mhm. Und das ist praktisch das Naherholungsgebiet. Und damit die sich wohlfühlen, ist das Next Level. Also da gibt es alle 100 Meter eine öffentliche Toilette mit Musikberieselung, Wasseranschluss und Notfallknopf. Dann sind die Wegweiser mit Solarpanel ausgestattet, damit das nachts per LED beleuchtet wird. Es gibt dort sogar Solarpanel-betriebene Sprühstationen mit Insektenschutzmittel, damit sie sich gegen Mücken schützen können. Und an jedem Etappenende steht eine Druckluftstation. Ich dachte immer, hey, da kann man doch nicht mit dem Fahrrad fahren. Was mache ich denn mit der Druckluft hier? Ja, damit pusten sie sich die Schuhe und die Kleidung sauber, bevor sie in die U-Bahn steigen. So, und damit sie auch schön trainieren können, so in der Mittagspause, gibt es dann am Weg Schlammwanderwege. Da gibt es extra Personal, die halten den so mit dem Wasserschlauch schlammig. Ne? Da kann man so ein bisschen Schlammtreten machen. Und damit man sauber ins Büro zurück kann, gibt es dann daneben eine Waschstation, so mit Schemeln. Da können sie sich dann die Füße waschen und auch mit Druckluft wieder trocken föhnen.
Ich bin fassungslos. Ein Abenteuer, also digitaler Abenteuerweg für naturbegeisterte Südkoreaner, die aber auch ruckzuck wieder ins normale Leben zurückkommen können. Sie haben Ihren Rucksack mitgebracht. Da möchte ich noch mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Weil Sie sagen, darf ich mal einmal anheben?
Ja.
Sie sagen ja, gewichtsoptimiert. Ist leicht.
Ist leicht. 5 Kilogramm
wiegt meine Ausrüstung. Ist wirklich leicht.
Ja. 5 Kilo wird meine Ausrüstung.
Stöcker sind dabei. Ne?
Ja, die hätte ich ja normalerweise nicht im Rucksack. Die würde ich ja in der Hand tragen. Los. Also gerade in so einem Gelände geht das auch gar nicht ohne. Mhm. Ja. Und man muss halt beim Packen sich einzig nur überlegen, also es gibt nur eine einzige Frage, die beim Packen interessant ist. Gibt es ohne dieses Ding unterwegs ein lebensbedrohliches Problem? Lautet die Antwort nein, bleibt der Gegenstand zu Hause.
Okay, also Trinken muss drin sein.
Trinken muss drin sein.
Mückenspray muss drin sein, außer jetzt und bei dieser Station.
Stirbt man auch nicht unbedingt, genau.
Ja, also, aber es ist natürlich, kann ärgerlich werden. Ne?
Also eigentlich, es gibt nur 4 Dinge, die da wichtig sind. Es ist Wärme, Wetterschutz, Proviant und Wasser. Genau.
Okay.
So, und hier haben wir so ein kleines Zelt, ne, das wiegt gerade mal 900 Gramm, da passe ich wunderbar rein.
Weil Sie, muss man sagen, immer im Zelt schlafen.
Genau.
Außer auf diesem Trail, da sind Sie, weil der eben rund um die Stadt geht, sozusagen immer abends nach getaner Wanderung wieder in die Stadt gefahren und
zu Hause. Genau. Sonst normalerweise so wie im Alten Testament, 6 Tage sollst du arbeiten, in meinem Fall laufen, am 7. Tage sollst du ruhen. Das heißt, ich liege 6 Tage der Woche im Zelt, einen Tag gehe ich dann ins Hotel. Also da in diesem Zelt habe ich schon so ein paar 100 Nächte verbracht.
Da sieht man das Zelt, ja. Ja. Ich meine, das ist ja, ja. Ich sag mal, vielen Menschen kommt das jetzt durch den Kopf, eine Frau alleine im Zelt, irgendwo in der Natur, kann ja auch gefährlich sein. Haben Sie so ein bisschen was dabei, wo Sie sagen, Mensch, ich kann mich auch zur Wehr setzen?
Also es wird eher ganz andersrum ein Schuh draus. Also erstens, stellen Sie sich mal vor, würden Sie sich jetzt bei dem Wetter nachts im Wald verstecken hinter den Bäumen und warten, bis eine alleinlange Frau Türmer vorbeikommt?
Nee.
So. Und stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt aus Versehen nachts im Wald unterwegs, da sehen Sie mein beleuchtetes Zelt. Würden Sie da hingehen und anklopfen, nachgucken, wer da drin liegt? Nee, weil was würden Sie vermuten, wer da drin liegt? Ganz bestimmt kein armes, altes, schwaches Weib wie ich, sondern höchstwahrscheinlich obdachloser Survival-Typ, Waldarbeiter, mit dem wollen Sie sich nicht anlegen. Ne?
Ja.
Ich finde immer, ganz im Gegenteil wird ein Schuh draus. Stellen Sie sich mal vor, Sie finden jetzt nachts im Wald Ihren Hund Gassi. So, und plötzlich kommt aus dem Gebüsch gesprungen eine Frau Thürmer. 1,84 Meter, 90 Kilo Lebendgewicht.
Da verjagt man sich ein bisschen.
Genau, eine Woche nicht geduscht und Hunger wie ein Bär. Ich meine, da haben Sie noch mehr Angst um Ihren Hund als sonst was. Ne?
Das sind Bilder.
Wollen wir nicht vertiefen?
Die lassen wir jetzt mal wirken. So, pass auf, wir gucken jetzt mal was Schönes an. Das geht auch um Wandern, aber in einer vollkommen anderen Umgebung. Und übernachten sollte man hier auf gar keinen Fall. Christoph Hemker und die neue Watt-Wanderführerin.
Ja, hat sich ja ein bisschen geöffnet.
Ein Wattführer und seine Auszubildende auf Erkundungstour am Strand von Schillig.
Ich gehe jetzt erstmal, wie das allgemein üblich ist, raus auf den Leuchtturm Mellumplate zu. 30 Grad ist die Marschzahl bis an die Wasserkante.
Jürgen Ramel und Jana Zielers wollen zur Vogelschutzinsel Minsener Ork. Eine knapp fünfstündige Tour.
Alles weiß, wann gehen Sie.
Normalerweise laufen Sie diese mit Touristen. Doch zu Saisonbeginn sind Sie verpflichtet zu schauen, wie sicher der Weg durchs Watt ist.
Das Wattmeer ist ja ein enorm dynamisches System. So verlagern sich dann eben auch Priele. Und speziell nach so einem Winter, wie wir ihn jetzt hatten, kann es natürlich auch sein, dass durch Eisgang Sedimentverlagerungen stattgefunden haben.
Drei Priele müssen Sie durchqueren. An diesen Wasserläufen tummeln sich häufig Wartvögel und Möwen.
Das kann man hier sehr schön sehen und auch dann den Gästen auch zeigen, ne, wie diese Funktion der Priele, einfach das Restwasser aufzunehmen und damit aber eben auch die Krabben und Kleinfische und sowas dann sich auch aufkonzentrieren, sodass sie da leichter Beute finden.
Ne. Jana soll demnächst die Prüfung zur Wattführerin im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ablegen. Was sie drauf haben muss, sind vor allem Ortskenntnisse und Wissen zur Gefahrenabwehr.
Dass ich sagen kann, wo es gutes Sand war zum Laufen, wo sind schlickige Flächen, die man vielleicht dann eher vermeidet. Oder wenn man sieht, dass die Leute vielleicht sehr schlecht zurechtkommen innerhalb des Gebietes, dass man vielleicht dann doch sagt, okay, man zieht das jetzt nicht durch, sondern sagt, okay, wir machen das jetzt nur noch bis hierhin und drehen vielleicht doch lieber um.
Inzwischen sind die beiden am zweiten Priel angekommen. Eine entscheidende Stelle. Wo kommen sie rüber? Jürgen tastet sich vor und sagt dann, hier nicht.
Wir merken in den letzten Jahren, dass sich die Priele hier verändern. Geben wir das denn als Tour an ab Mai irgendwie sowas und dann sagen mit schnell trockenen Klamotten. Ne?
100 Meter weiter ein neuer Versuch. Es sieht so aus, als könnten sie diese Stelle gut passieren.
Ab hier kann man den Boden auch schon wieder sehen.
Das Ziel fast erreicht, zeigt Jürgen der angehenden Wattführerin an einer Pricke, wie hoch das Wasser bei Flut steigt.
Hochwasser geht bis da oben hin, wo die Seepocken dann aufhören, ne? Wo der Übergang ist zu der hellen Rinde der Birke.
Bevor das Wasser im Watt wieder beginnt aufzulaufen, eine kurze Pause am Ufer von Minsener Ork. Außer ihnen ist hier niemand.
Der Nationalpark ist eher zu entdecken auf den zweiten Blick. Es ist nicht so offensichtlich. Jemand, der ein ungeschultes Auge hat, sieht erstmal nur große Wattflächen. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, entdeckt man eine ganze Menge.
Auf dem Rückweg wandern Jürgen und Jana am Jadefahrwasser entlang. Sie begegnen einem Sonderling, einem Seehund und zahlreichen Eiderenten.
Eiderenten schlucken Miesmuscheln zum Beispiel im Ganzen und zerdrücken diese dann in ihrem Muskelmagen.
Und das machen die pro Tag mit 1 bis 2 Kilogramm Muscheln.
Die Erkundungstour erfolgreich. Jana freut sich, bald mit ihrer ersten eigenen Touristengruppe nach Minsener Ork laufen zu dürfen.
Hier diese Weite erleben zu können, zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wetter, das ist einfach was ganz Besonderes. Das ist wirklich einzigartig. Das gibt so ein Gefühl von Freiheit, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen.
Wunderschöne Bilder. Und natürlich habe ich eben gerade Christine gefragt, ob sie denn auch schon mal eine Wattwanderung gemacht haben. Und ja, sagt sie.
Aber das würde ich nicht als Wandern bezeichnen, weil ich persönlich, ich fange ja unter 1000 Kilometer gar nicht erst an.
So.
Ich finde, sonst lohnt sich doch die Anreise erst
unter 1000 Kilometer mache ich gar nichts hier. Sag mal, Bären, Insekten, was für tierische Gefahren lauern auch Schlangen. Von Schlangen schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also in Asien gibt es ja auch viele Schlangen zum Beispiel.
Also Asien ist besonders tückisch, weil, was kaum jemand weiß, alleine in Japan gibt es 50.000 Bären. Mm. Also deutlich mehr als in Europa. Dazu kommen natürlich Schlangen, die Mamushi-Schlangen, die giftigste Schlange Japans. Besonders nervig fand ich allerdings die Blutegel.
Ah, da haben wir ein paar Aufnahmen, das wollen wir mal eben zeigen. Weil da wandert man und dann plötzlich setzen die sich irgendwie fest, man weiß gar nicht, wo die herkommen.
Also das Problem ist, die Blutegel sind dort nicht nur im Wasser, sondern die sind tatsächlich, krabbeln dann über die Schuhe hoch,
ja,
und saugen sich fest. Also die übertragen glücklicherweise ja keine gefährlichen Krankheiten, aber die geben ein blutgerinnungshemmendes Mittel ab. Das heißt, das blutet dann ewig nach. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr ich die Zuschauer strapazieren kann. Ich erzähle jetzt mal meine schlimmste Begebenheit
gerne. Ganz Ohr.
So, also ich sitze da so vor meinem Zelt, völlig erschöpft, will einen Schluck Wasser nehmen, greife im Dunkeln zu meiner Wasserflasche, mache den Verschluss auf und habe im Dunkeln übersehen, dass ich unter dem Schraubverschluss ein Blutegel versteckt hatte. Ich setze also an und kaum bekommt dieser Blutegel Hautkontakt, hat er sich sofort festgesaugt in meiner Mundhöhle. Und ich sage Ihnen, ich bin hart im Nehmen, aber so einen sich windenden, glitschigen Blutegel, der da wirklich sich sehr intensiv festbeißt in der Schleimhaut, den wieder rauszuziehen, das war auch für mich eine Herausforderung.
Man weiß ja auch zuerst nicht, was es genau ist.
Ja, wie man da sehr schnell klar wird. Ich habe dann tagelang schon vorher die Dutzende von mir runtergezogen. Ich ahne das dann schon. Das nächste Mal würde ich einfach beherzt draufbeißen.
So, ja, wahrscheinlich die beste Lösung. Sagen Sie mal was zu Schuhen. Viele Wanderer sagen ja, Mensch, das muss festes Schuhwerk sein. Das geht gar nichts drüber, falls man mal umknickt oder wie auch immer. Was tragen Sie für Schuhe? Was empfehlen Sie?
Also ich habe solche, also das sind jetzt meine Fernsehschuhe, aber dieselben, wenn ich die, dann wären sie aber nicht mehr so sauber. Mit sowas würde ich dann auch wandern.
Also das Modell Wanderschuh elegant.
Das ist jetzt elegant. Normalerweise gibt es die in so knallbunten Farben. Aber wichtig ist, und das ist jetzt so ein bisschen ganz, nicht ganz, das genaue Gegenteil, was in den Outdoor-Läden immer empfohlen wird. Weil leider beraten diese angeblichen Fachverkäufer alle falsch. Die sagen ja, man braucht einen möglichst robusten, knöchelhohen Wanderstiefel, um den Fuß zu schützen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.
Okay, spannend.
Also Profiwanderer wie ich laufen ausschließlich in solchen leichten Trailrunning-Schuhen, weil da kann man die Sohle um 90 Grad biegen. Mhm. Und das ist wichtig, weil man da bei jedem Schritt ein bisschen anders aufkommt und andere Stellen, andere Muskeln sehen, Hautpartien belastet, während so ein Wanderstiefel zwängt den Fuß wie in ein Korsett. Sie machen immer dieselbe Bewegung und wenn Sie immer dieselben Hautpartien und dieselben Muskeln, Sehnen belasten, kriegen Sie ganz schnell Blasen und Sie ermüden sehr schnell.
Ja, das ist interessant.
Deswegen immer Trailrunning-Schuhe.
Trailrunning-Schuhe, also flache Schuhe, sagen Sie.
Ne? Das ist so eine Art Turnschuhchen quasi.
Turnschuhe, ne? Lassen Sie noch mal ein Wort zu Japan verwenden. Japan, sind Sie auf der sogenannten Fukushima-Strecke, auf dem Fukushima-Trail gegangen? Oder der führte teilweise auch durch die Gegend von Fukushima? Und das ist ja jetzt tatsächlich 15 Jahre auf den Tag genau her,
genau, wir haben
dass
heute
der Tsunami war.
Genau.
Wie ist die Strecke da aufgebaut in Gedenken?
Also man muss schon Japaner sein, um es ist der weltweit einzige Wanderweg, der den Zerstörungen in der Naturkatastrophe folgt. Also die haben einen Trail über 1000 Kilometer an die Küste gebaut, die jetzt vor exakt einem Jahr...
Deswegen ist es auch mit Beton und so weiter.
Genau,
ne?
Zerstört worden ist, deswegen hat man dort sehr viel Beton. Dann haben sie den noch verlängert, um hier auf dem Foto sieht man das ist der Fukushima Coastal Trail. Was man da im Hintergrund sieht, das ist das havarierte Kernkraftwerk von Fukushima.
Ja.
Der Trail verläuft dort im Abstand von weniger als 4 Kilometern direkt um dieses Kernkraftwerk außenrum. Ich habe noch nie so viele Vorurteile ablegen müssen oder mein Bild über meine Gegend so ändern müssen wie dort. Also ich habe mir gedacht, Fukushima, das ist menschenleere Todeszone, Betonsärge bei den Reaktorblöcken. Ja, von wegen. Also das sind Großstädte. In Fukushima arbeiten aktuell jeden Tag 5000 Mitarbeiter am Rückbau des havarierten Kernkraftwerkes. Und die radioaktive Strahlung, also am Weg gibt es jede Menge Geigerzähler. Hatte ich auch noch nie, dass man an Geigerzählern vorbeiläuft.
Ja.
Die radioaktive Strahlung in Fukushima ist aktuell gerade mal die Hälfte der radioaktiven Strahlung im deutschen Schwarzwald. Weil dort gibt es eine natürliche Radioaktivität, die viel höher ist.
Mhm. Mit Menschen, wenn Sie Menschen treffen, also gerade jetzt auch so in Japan, wie tauscht man sich so unter Wanderfreunden, unter Wandervögeln, sagt man ja, wie tauscht man sich da aus? Wie kann man da kommunizieren? Was lernen Sie da für Menschen kennen?
Also in Japan, leider Gottes, meistens Ausländer, weil die Japaner selber, die haben
nicht so viel Englisch.
Erstens das und zweitens, sie haben gar keine Zeit. Also die haben ja keinen Urlaub zum Wandern gehen. Aber tatsächlich, das mit der Kommunikation wird überschätzt. Weil seitdem es Übersetzungs-Apps gibt, hat sich das Problem eigentlich gelöst. Also die wissen, kein Mensch kann Japanisch. Mhm. Deswegen spricht man da in sein Handy und dann klappt das. Aber wie schon gesagt, auf den Trails sind relativ wenig Leute unterwegs, einfach weil die keinen Urlaub haben.
Ja, aber man trifft dann Gleichgesinnte, die eben das Gleiche auch vorhaben. Ist das manchmal auch so eine leicht verschworene Gemeinschaft von Wanderern, die das so ein bisschen exzessiver betreiben, so wie Sie, die man auch vielleicht möglicherweise mal wieder trifft?
Ja, wovon vor allen Dingen in Japan oder in Korea, ganz Asien, die Leute sind wahnsinnig begeistert, wenn man als Westler dorthin kommt und eben wandern geht. Weil nehmen wir zum Beispiel mal jetzt Japan. Japan leidet ja massiv unter Übertourismus. Mhm. Aber dort hier an der Küste, wo der Michinoku-Kosu-Trail, der Fukushima da verlangläuft, da verirren sich nicht mal 2% aller ausländischen Touristen hin. Dort ist man wirklich noch was Besonderes und die Leute sind wahnsinnig erfreut, wenn man dort eben sich dem aussetzt und das wirklich sich selber ein Bild verschafft von der Gegend dort.
Wir werden mal jetzt in eine ganz andere Gegend hineinschlüpfen, vom Wiehengebirge aus, nämlich in die Dolomiten. Celine Sonnenberg hat ein Wanderpaar aus der wunderschönen Stadt Melle getroffen.
Die beiden können sich nichts Besseres vorstellen. Wandern ist Corinna und Wolfgang Feinhals große Leidenschaft. Ausgelöst hat das Ganze ein verregneter Sommer.
Tatsächlich 2018, als wir einen schrecklichen Sommer auf Sylt verlebt haben. Vom Wetter her. Also die Insel ist uns schön. Und dann einfach uns gesagt haben, wir wollen jetzt einfach mal in die Berge.
Seitdem verbringen die beiden ihre Freizeit am liebsten in Wanderschuhen. Heute sind sie rund um ihre Heimatstadt Melle in Niedersachsen im Wiehengebirge unterwegs. Aber im Urlaub zieht es sie immer wieder nach Südtirol.
Man denkt, man ist tatsächlich immer wieder in anderen Gebirgen. Ob ich jetzt Richtung Österreich, Zillertaler Alpen mir anschaue oder eben halt tatsächlich die Dolomiten, ist einfach immer unterschiedlich. 50 Meter weitergehen und ein anderer Blick. Man denkt, jetzt bin ich doch schon wieder ganz woanders.
Gegen die Sehnsucht zwischen den Urlauben hilft es, in Erinnerungen zu schwelgen. Etwa 1500 Kilometer wandern sie im Jahr, im Urlaub immer um die 300. Die Anstrengung, das Zusammenhalten und dann als Belohnung die Aussicht. Zeit für die Natur, aber auch füreinander.
Für mich persönlich die vielen gemeinsamen Stunden, die man letztendlich zusammen ist. Und wir dann von eigentlich nie still sind, sondern eben halt man sich die Gegend anguckt, darüber spricht, aber auch über ganz viele andere Dinge.
So wirklich Erholung vom Alltag, ne? Die gute Luft atmen und in die Weite gucken, von, wenn man oben diesen Blick hat, das ist immer wieder schön. Und wenn man sich da manchmal auch hochgequält hat und es anstrengend ist, das ist wirklich immer die Belohnung, wie wir immer sagen, ne?
Eine Woche des Urlaubs verbringen Corinna und Wolfgang immer in ihrem Lieblingshotel. In der zweiten entdecken sie Neues. Alles zu Fuß, das Auto bleibt stehen. Besonders freuen sich die beiden auch immer auf die Pausen in den Berghütten. Doch so schön die Urlaube und Wanderungen sind, die Anfänge waren herausfordernd.
Das erste Mal hat meine Frau sich eine Hütte ausgesucht, wo sie hinwandern wollte. Ich habe gesehen, wie hoch sie lag und habe gedacht, okay, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und es waren hinterher 500 Höhenmeter und das war beim ersten Mal verdammt viel. Und wir haben es geschafft.
Am Anfang hatte ich ganz schön viel Respekt davor. Und es wurden in dem Hotel auch so geführte Wanderungen angeboten. Da habe ich gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Die kamen da alle schon in so einer super Ausrüstung und die wandern wahrscheinlich wie verrückt. Das ist mir, nee, da komme ich nicht mit, habe ich immer gedacht. Und hinterher hat man so gedacht, ach, ich glaube, das kann ich jetzt doch. Und man glaubt auch immer mehr an sich.
Mittlerweile machen sie 500 Höhenmeter mit links, wandern teilweise sogar doppelt so hoch. Rund um Melle kommen die beiden Bergfans beim Wandern auf ihre Kosten.
Weil man sich dabei einfach toll unterhalten kann, dass man wunderbar dabei zur Ruhe kommt, dass man wirklich einfach raus aus dem Alltag ist.
Und auch hier kann man, wenn man es gut plant, mehrere Höhenmeter zurücklegen an Strecke. Und das ist einfach wunderschön, dass wir in unserem Ort zwei Gebirge haben. Teutoburger Wald, Wiehengebirge. Wir können also immer wieder wählen, wo wir letztendlich lang gehen können.
Trotzdem, so schön die Heimat auch ist, der nächste Urlaub in den Bergen ist natürlich schon gebucht. Es geht wieder nach Südtirol und Richtung Gardasee.
Ja, das ist ja ganz interessant. Stichwort Wiehengebirge, Teutoburger Wald. in Norddeutschland. Haben Sie mal so 2, 3 Tipps für uns für gute Wanderwege?
Aber natürlich. Völlig unterschätzte Wandergegend. Ich war zum Beispiel auf dem Hünenweg unterwegs. Ja. Der verläuft vom niederländischen Groningen bis ins deutsche Osnabrück. 350 Kilometer, perfekt für Anfänger, schön brettflach. Der Name kommt von den vielen Hünengräbern am Wegesrand. Und man kommt auch an 3 Kornbrennereien vorbei. Ich meine, welcher Wanderweg hat das schon? Ne?
Stichwort Haselünne. Ich meine, da ist doch
einiges. Da führt er durch. Ne?
Da ist einiges in der Mache. Gibt es sowas wie einen Wandergruß?
Ja, natürlich. Happy Trails.
Happy Trails. Geht man mal vorbei. Macht man das jedes Mal, Happy Trails, wenn man sich begegnet?
Nein, das ist nur, wenn man also Langstrecke geht, ist ja ein englischer Gruß. Das ist bei den US-amerikanischen Wanderern der Fall. Mhm.
Ich habe das vorhin schon gesagt, Sie schreiben Bücher. Hiking Asia zum Beispiel. Sie sind mit Shows unterwegs. So finanzieren Sie Ihr Leben mittlerweile. Da möchte ich darauf hinweisen, Sie sind mit der aktuellen Show unterwegs. Am 17.04. kommen Sie nach Emden, danach geht es nach Meppen. Im November kommen Sie dann wieder nach Norddeutschland, Celle, Oldenburg. Also es gibt viel zu sehen, von Ihnen und mit Ihnen zu erleben. Also danach gehen alle raus und laufen nach Hause.
Ja, in jedem Fall. Also schon gleich nach der Show nach Hause laufen.
So, wunderbar. Es war ganz spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Happy Trail, möchte ich sagen. Wo geht es als nächstes hin?
Wieder nach Asien.
Okay.
Yen ist auf historischem Tiefstand. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Ist einfach günstig jetzt.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und kommen Sie gerne bald wieder.
Happy Trails, bis dann.
Dankeschön. Morgen geht es um die Kunst des Friedens bei uns. Historiker und Nahostexperte Daniel Gerlach kommt. Und jetzt kommen für Sie hier die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und bis morgen. Wandern gehen nicht vergessen.